No, and I've seen all this before.
Deskins is trying to reinvent the drag way, so actually
where are all the other dresses?
We have some pieces from Banana Republic.
Well, we need more, don't we? Oh, this might be. What do you think?
Yeah.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scientists for Future Bundespodcast. Mein Name ist Lisa Falkowski und ich bin mit
Carsten Haustein
heute hier. Und wir widmen uns heute dem Thema Bekleidung und dafür haben wir sozusagen eine Ingenieurin für Bekleidungstechnik hier. Ihr Name ist Anke Beutel von White Pattern, sie ist Gründerin. Und vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und das Interesse an dem Thema. Genau, also ich bin Anke, ich bin Ingenieurin für Bekleidungstechnik und ich arbeite seit mehr als 20 Jahren in der Bekleidungsindustrie. Ich kenne die Produktentwicklung aus Sicht einer Designerin, einer Schnittmacherin und Materialentwicklerin. Das bedeutet, ich kenne auf der einen Seite viele Tricksereien der Industrie, auf der anderen Seite damit aber auch wirkungsvolle Hebel, die Ressourcenverschwendung einzudämmen. Die Bekleidungsindustrie ist von sich aus ja schon sehr ressourcenintensiv. Das heißt also, 10% des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf das Konto der Textilindustrie. Was mich wirklich sehr beschäftigt und interessiert, ist der Teil des Ressourcenverbrauchs, der unnötig ist und damit eine Verschwendung darstellt. Die Grundlage meiner Arbeit, also für White Pattern, ist die Abfallpyramide. Das ist eine effizienzbasierte Darstellung, wie Ressourcen geschont werden können. Prävention ist hierbei der wichtigste und einflussreichste Teil. Auf Platz 2 kommt dann Reuse und erst auf Platz 3 Recycling. Und bei Recycling ist dann der Verbrauch an Ressourcen schon passiert und es braucht zusätzliche Ressourcen, um ein Produkt oder einen Stoff oder Garn zu recyceln. Wenn man sich jetzt dann auch noch vorstellt, dass die Produkte, die aktuell auf unseren Markt kommen, häufig fabrikneuer Müll sind, ist das, finde ich, sehr bedenklich. Also wie soll aus sehr schlechter Qualität eine gute Qualität hergestellt werden, die auch noch bezahlbar ist und gerne getragen wird? Ich denke, daraus wird deutlich, dass die Textilindustrie auf diesem Weg nicht so weit transformiert werden kann, dass sie in die planetaren Grenzen passt. Im Wesentlichen sind es drei Bereiche, mit denen Prävention und professioneller Produktentwicklung sehr viele Ressourcen von vornherein eingespart werden könnten. Wir gehen da bestimmt während unseres Gesprächs noch genauer drauf ein.
Genau, jetzt hast du ja schon so ein bisschen so die ganzen wesentlichen Punkte abgehakt. Also ich finde es zum Beispiel eine interessante Information, dass 10% tatsächlich auf die Textilindustrie gehen an globalen CO2-Emissionen. Ich glaube, das wissen die wenigsten, aber auch schon viele Schlagwörter in den Raum geworfen, die vermutlich so ein bisschen teilweise sogar mit derselben Meaning genutzt werden, also sowas wie Reuse und Recycling. Und ich glaube, nochmal die Frage so ein bisschen ins Detail zu pushen, wenn du von Reuse zum Beispiel sprichst, dann gehe ich davon aus, dass das eben wirklich dieses so Secondhand-Thrift-Store-mäßige ist.
Genau.
Und vielleicht in dem Zusammenhang, was hat dich generell dazu gebracht, als Ingenieurin dann in den Bereich zu gehen? Was hat dich an dieser Nachhaltigkeit motiviert?
Also in allererster Linie kann ich sagen, ich liebe einfach gute Materialien. Ne? Also ich fasse einfach sehr gerne gute Qualität an. Ich arbeite gerne mit guter Qualität. Wenn ich zuschneide, streiche ich gerne über schönes Material. Ich ziehe gerne gute Materialien an, habe ich gerne auf meiner Haut. Und das ist einfach heutzutage so schwer, überhaupt einen guten Stoff zu finden oder ein gutes Produkt. Ich war lange eben als Angestellte in der Industrie eher auf der Seite des Problems. Also Ihr habt mich ja schon vorgestellt als Ingenieurin für Bekleidungstechnik. Also mein Wissen wurde eher dazu benutzt, Produkte oder Materialien downzugraden, also das einfach immer um ein paar Cent vielleicht in der Produktion zu sparen, Garne locker zu drehen zum Beispiel oder irgendwelche Einlagen wegzulassen. Ich habe mich irgendwann entschieden, eher Teil der Lösung zu sein oder das jedenfalls zu versuchen. Natürlich habe ich jetzt als Einzelunternehmerin und Start-up jetzt auch nicht, aktuell jedenfalls noch nicht diese hohe Reichweite, aber ich habe einfach mit jedem Schritt, den ich mache, ein gutes Gefühl, in die Richtung zu gehen, die ich innerhalb der planetaren Grenzen eben auch verantworten kann und möchte.
Vielleicht kann ich da ganz kurz ein Follow-up noch hinterher schieben, weil du ja quasi in der Nachhaltigkeit bist und das nicht immer finanziell nachhaltig ist. Kann das nachhaltig als Business funktionieren?
Auf jeden Fall. Also meine Business-Strategie zum Beispiel, die ist natürlich auch je nachdem, wen ich anspreche, aber gerade wenn es um große Unternehmen geht. Ich habe für ein paar Unternehmen, wirklich auch große Unternehmen gearbeitet, die sehr viel Budget verschwenden. Und das, was ich mache, also das heißt, ich würde jetzt sagen, Ressourcen einzusparen, Prävention, Scope 3 messbar zu machen. Na, das ist das, was mich interessiert. Aber natürlich, die Unternehmen, an die ich rantrete, denen kann ich eben sagen, dass sie mit dieser Art und Weise zu wirtschaften oder ihre Produkte zu entwickeln, dass sie damit auch massiv Budget einsparen. Weil, also es werden so viele Ressourcen, also an menschlicher Arbeit zum Beispiel auch benötigt, um gerade wie Produkte jetzt hergestellt werden, mit Maßtabellen zum Beispiel. Es benötigt so viel Kontrollen, Passformen zu kontrollieren, Retouren auszuwerten. Da geht unglaublich viel Geld dabei drauf und auch der ganze Musterprozess. Also es ist wirklich eine teure Angelegenheit, aber es ist alles so ein bisschen, die Kosten, die sind halt verdeckt. Also aktuell ist es so, man füllt eine Maßtabelle, eine Excel-Tabelle aus, schickt die raus. Das ist vermeintlich natürlich günstiger, als wenn man eine Schnittmacherin beauftragt, einen Schnitt zu machen und dann vielleicht noch zu gradieren. Ja.
Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man das berechnen kann, wie viel auch das Ganze einspart, wenn man jetzt sozusagen diese Passformen anpasst und dann sozusagen weniger Ressourcen verschwendet? Hast du dann irgendwie so eine messbare Zahl, die du den Unternehmen präsentieren kannst? Ihr spart so und so viel auch an CO2 und so viel an Stoff oder wie misst du sowas?
Ja, genau. Also als Grundlage nehme ich erstmal so eine Standardkollektion von einer Kollektion, also wie wir sie halt hier einfach viel auf dem Markt finden. Ne? Wir Deutschen sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die sehr außergewöhnliche Mode tragen. Wir haben oft Basics an, also vielleicht gibt es mal einen Dreiviertelärmel oder hier und da ist noch eine Rüsche an der Bluse, aber das sind alles keine. Also, oder die meisten Teile, über 80%, würde ich sagen, können aus Basisschnitten hergestellt werden. Und die Unternehmen, für die ich an der Passformentwicklung beteiligt war, die mit Maßtabellen gearbeitet haben, die haben oft auch für solche Kollektionen, selbst wenn es ein und dasselbe T-Shirt war, was jede Saison wiedergekommen ist, oder eine Bluse, die jede Saison wiedergekommen ist, dadurch, dass es immer wieder zu unterschiedlichen Lieferanten geschickt wurde, eine Maßtabelle, und da kommt immer auch wieder was Unterschiedliches raus, werden immer so circa 4 Muster bis zur Produktion benötigt. Mal mehr, mal weniger. Und das ist so praktisch meine Grundlage. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, so eine Standardkollektion pro Saison hat 40 Teile. Das heißt, ich brauche ungefähr für eine Musterung 160 Teile. Natürlich plus oder minus. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich auf einen Basisschnitt gehen würde, digital, könnte ich mindestens 75% dieser Muster schon alleine weglassen. Also alleine da. Und es gibt zum Beispiel auch Angaben, Greenpeace hatte das, glaube ich, mal angegeben, oder das Europäische Parlament war das, 2700 Liter pro T-Shirt. Dann gibt es noch Angaben, natürlich auch von bis für eine Jeans, ne? Also da ist, glaube ich, so 5000 Liter pro Jeans. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich jetzt irgendjemand angesprochen fühlen würde, da mal noch eine genauere Auswertung zu machen, weil dann kann man genau das, was du jetzt gefragt hast, Lisa, kann man wirklich noch exakter auswerten.
Also pro
Aber
Kleidungsstück am Ende vielleicht auch irgendwie.
genau, ja. Wirklich mal auch kollektionsbasiert vielleicht zu sehen, was wird denn eigentlich verbraucht und was ist da auch das Einsparpotenzial, weil alleine, was das Wasser angeht, komme ich da, ich glaube, das waren so 500.000 Liter Wasser oder so, also die dann natürlich mit diesem T-Shirt hochgerechnet, ne? Das wird dann, wenn da noch Jacken drin sind und so, wird das weitaus mehr sein. Aber wenn man sich dann noch überlegt, dass ein T-Shirt mit diesen 2700 Litern Trinkwasser pro Tag für 1800 Menschen sind, das ist einfach enorm. Und es gab vor 1 oder 2 Jahren, gab es mal eine tolle Doku von Harald Lesch, wo er das auf den Punkt gebracht hat. Jeder Tropfen Wasser zählt. Und das ist auch genau mein Punkt. Also wir verschwenden wirklich für fabrikneuen Müll, so viele Ressourcen unnötig. Wie gesagt, die Textilindustrie hat sowieso einen enormen Fußabdruck. Sowieso. Also wenn wir Bekleidung tragen, das hat immer eine Auswirkung. Aber das, was wir machen können, ist bewusst damit umgehen. Ja.
Das sind, glaube ich, wirklich zu den 10% generellen Emissionen, die ja nicht wenig sind, nochmal richtig krasse Zahlen. Und ich glaube, die meisten wissen, dass gerade in der Fleischindustrie, also gerade die Rinderzucht, ein Riesenproblem ist, denn dort ist der Wasserverbrauch pro Kilo Rindfleisch auch riesig. Aber wie viel das bei Textilien ist, das haben noch viel weniger auf dem Schirm. Und schön, dass wir die Zahlen mal hören. Und sind ja auch nur Schätzungen und wahrscheinlich sind sie noch höher. Und wir werden diese Verteilungskämpfe über Ressourcen, insbesondere Wasser, haben, insbesondere weil der Klimawandel ja als eine Quelle von Dürre noch obendrauf kommt. Und umso wichtiger ist diese Nachhaltigkeit. Und man geht durch Geschäfte und damit komme ich zu meiner Frage und auf das zurück, was du auch gerade gesagt hast, dass es eigentlich nur, so vier verschiedene Grundschnitte braucht. Und fragt sich, was passiert eigentlich mit all dem, was dort vielleicht nicht abverkauft wird? Man sieht ja, wenn man jetzt normal shoppen geht, nicht unbedingt außer vielleicht an Weihnachten Schlangen stehen und fragt sich, wann ist so ein Laden abverkauft? Was passiert mit dem Rest? Und vielleicht ist das auch direkt eine Frage an dich, aber gehen wir mal davon aus, dass der Rest nicht verkauft wird. Wie kann man auch in dem Sinne, was Lisa gefragt hat, die Unternehmen dazu bringen, eben dann an der Stelle zu sparen? Oder ist das wirklich für die so billig, dass das denen einfach scheißegal ist am Ende?
Genau, also ich glaube, das ist halt einfach das, was unsichtbar dadurch eigentlich sichtbar wird. Das ist immer noch so günstig. Das heißt also, wenn Unternehmen auch in Großproduktionen also wahnsinnig viel Stoff abnehmen, wahnsinnig viel Bekleidung auf einmal produzieren, ist das eben also oft günstiger, also für die Unternehmen, als jetzt wirklich auch gut zu wirtschaften, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ne? Also die größten Posten sind zum Beispiel Lagerkosten. Na, deswegen ist auch alles, was auf Lager ist, ist eigentlich der Super-GAU für ein Unternehmen. Das liegt in Deutschland, das ist teuer. Also am besten ist das halt einfach eigentlich alles gleich weg. Und wenn es nicht abverkauft wird, dann wird es halt möglichst schnell entsorgt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Ich meine, die Zerstörung, die ist zwar nicht mehr erlaubt, aber ich glaube, da gab es jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder Dokus, dass das einfach trotzdem noch passiert. Ja.
Ja, jetzt ist natürlich so, du sagst ja jetzt gerade, du tust den Unternehmen eigentlich zeigen, dass sie Geld einsparen können und dass sie weniger Ressourcen verbrauchen. Nun ist ja so ein Unternehmen immer daran interessiert, eigentlich möglichst viel Geld zu machen und gut zu wirtschaften und gut zu haushalten. Und das würde ja eigentlich dazu führen, dass die Kleidung noch billiger wird, oder? Also ich meine, eigentlich gehört er zu diesem Ressourcen- Und wiederverwenden und recyceln ja auch dazu, dass man langlebige Stoffe einsetzt, ne? Dass man sozusagen nicht für 3 € ein T-Shirt kauft. Gehst du da auch in Beratung? Also ist es auch irgendwie sowas, wo du sagst, hey, denk dran mal, Kleidung zu produzieren, wie man das früher hatte, dass sie halt auch 10 Jahre halten und nicht nur an dieses, ich kaufe nur für heute Abend ein T-Shirt irgendwie, weil das gehört ja mit irgendwie dann dazu, oder?
Absolut. Also das ist ein richtig guter Punkt und das ist natürlich auch was, was ich mit anbiete. Also alle Schnitte zum Beispiel, die ich anfertige, die fertige ich schon mit dem Hintergedanken an. Also dass sie möglichst auch, ja, also 100% Baumwolle zum Beispiel oder 100% meinetwegen Polyester, aber eben so hergestellt werden könnten, dass sie auch gut wieder recycelt werden können. Ich meine, zum Recycling kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von und das ist auch wirklich schwierig in der Industrie, aber jedenfalls ist mir wichtig, auch das immer mitzugeben, dass die Stoffe möglichst eine gute Qualität haben. Also ich sage immer Verwendbarkeit. Meistens, wenn ich mich mit Leuten aus der Industrie unterhalte, dann höre ich oft so, ja, wir machen doch keine Haute Couture. Na, da, so weit sind wir halt mittlerweile schon. Ich rede einfach nur immer davon, ich möchte keinen fabrikneuen Müll produzieren oder beteiligt sein, so etwas zu produzieren. Es gibt zum Beispiel, da kann ich vielleicht kurz drauf eingehen, zwei DIN-Normen, die ich gerne gesetzlich verankert sehen würde. Also, dass Unternehmen verpflichtet sind, ihre Produkte darauf zu testen, wenn sie die auf den Markt bringen. Und zwar ist es einmal die DIN EN ISO 15487. Das ist eine Norm, die eben die Waschzyklen überprüft. Also das heißt, da werden die Bekleidungsprodukte, die fertigen Produkte werden gewaschen. Und danach kann man dann eben sehen, also wie oft oder nach 20 Mal waschen, wie sieht mein Produkt aus? Kann ich das überhaupt noch anziehen oder ist das schon vielleicht nach dem zweiten Waschgang eigentlich Schrott? Und genauso wie bei REACH, also der Chemikalienverordnung oder Materialkennzeichnung, das sind beides gesetzlich verankerte Richtlinien, also wo sich Unternehmen dran halten müssen. Und genauso wären die Waschzyklen für mich ein Punkt, also gerade um Ressourcenverschwendung vorzubeugen. Und dann gibt es noch die Norm 12947, da geht es um den Abrieb. Ihr habt euch vielleicht auch schon mal mit den kleinen Knötchen auf Wollpullis beschäftigt und wart da mit dem Fusselkamm dran. Heutzutage werden ja oft sogar schon die Fusselkämme als vermeintliches Geschenk mitgeliefert von Unternehmen, die dann sagen, naja, Kaschmir ist ein Naturprodukt und es pillt. Und es pillt halt nicht einfach. Also da sind die Garne zu locker gedreht. Da sind ist einfach mit einer hochwertigen Grundfaser ist einfach ja eine Verschwendung betrieben worden. Also das tut mir immer weh, wenn ich das sehe. Also und ich habe in einem Kaufhaus bei mir in der Nähe, was wirklich eigentlich für hochwertige Qualität steht, habe ich eine Jacke, die war dann schon im Discount für nur noch 200 €, aber die war so voll mit Pilling, aber war noch im Verkauf. Also das geht heutzutage. Ja.
Ist das die Entschädigung der Textilwirtschaft, die wir da sehen?
Ja, ich
Aber
denke schon.
für wen gilt denn also diese Regelung, dass die sich an was halten muss? Gilt das für alle oder ist es so, wenn ich jetzt bei Shein oder Temu bestelle irgendwo aus Asien, dass dann dort diese Richtlinien nicht eingehalten werden? Oder gibt es da irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also das ist auch ein super Punkt, weil wir sind innerhalb der EU geschützt im Prinzip. Also alles, was ein Hersteller innerhalb der EU verkaufen möchte, muss nach diesen Richtlinien geprüft sein, also REACH und Materialkennzeichnung. Also wenn ich als Einzelperson bei diesem Hersteller kaufe, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, also auf jeden Fall, dass es in die Stichproben fallen könnte, ne? Also dass dieser Hersteller überprüft werden kann. Bei Shein und Temu ist es so, da kauft man im Prinzip direkt in China. Also man umgeht die EU-Richtlinien. Und das ist das Problem. Und das, ich glaube, das wissen viele auch nicht. Also da gibt es ja noch eine gesetzliche Grauzone. Da hatte Greenpeace vor kurzem auch eine ganz gute Aktion und wir waren da auf der Straße eben auch, um Leute aufzuklären, weil also es ist letztendlich auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Shein ein T-Shirt bestellen würde und ich schenke dir, Lisa, das zum Geburtstag oder einfach, weil ich dir das T-Shirt gerne schenken möchte. Es ist aber so voller Chemikalien, dass du einen Ausschlag kriegst, bin ich theoretisch dafür verantwortlich. Also, wie gesagt, das ist
Okay.
auch jetzt eine Grauzone. Wäre ich jetzt ein Bekleidungsunternehmen, dann könntest du mich anzeigen. Und ich müsste dafür haften.
Also wenn wir das jetzt theoretisch über, was ist, wenn wir das jetzt über einen anderen Zwischenhändler einkauft, zum Beispiel wenn du jetzt über Amazon kaufst, ist Amazon auch raus, oder?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Amazon wäre da schon
Haftbar vielleicht.
auf, ja, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, diese ganze Problematik, die muss sowieso gesetzlich verankert werden, ganz, ganz grundsätzlich. Aber wichtig ist vielleicht auch wirklich für jeden und jede Einzelkundin, wenn man außerhalb der EU bestellt, weil man den Preis irgendwie noch toller findet, also bei Shein oder Temu oder sonstigen Anbietern, man weiß nie genau, was man für Chemikalien mitbekommt. Die Chemikalien, die können auch in T-Shirts zum Beispiel drin gewesen sein, die von europäischen Herstellern entwickelt worden sind, aber die müssen dafür garantieren, dass sie wieder rausgewaschen worden sind, bevor sie in den Verkauf geraten.
Wirkt sich das auch beim einerseits Recycling aus und vielleicht hinterhergeschoben, gibt es irgendwelche chemikalienarmen Stoffe, die man stattdessen nutzen kann, die sehr langlebig sind? Oder braucht es generell keine Chemie und die sind per se langlebig?
Also ich denke, Chemie wird es immer brauchen. Ist ja dann auch die Frage, wo fängt das an? Und wo hört das auf? Also wichtig ist einfach immer, wenn, würde ich jetzt sagen, wenn man einen Stoff hinzugibt zu einem Material, dass der in einem geschlossenen Kreislauf bleibt. Also hier kann ich zum Beispiel auch das Siegel Blue Sign empfehlen, da einfach mal zu gucken. Das ist ein Siegel, das garantiert, dass die Chemikalien, die verwendet worden sind, auch im geschlossenen Kreislauf bleiben. Das sollte eigentlich der Standard sein. Also es ist halt wirklich traurig, dass wir Siegel brauchen, um zu zeigen, hier ausnahmsweise sind die Chemikalien im Kreislauf gehalten. Also natürlich kleinere Labels, die achten da vielleicht auch drauf mit ihren Herstellern und können sich dann diese Siegel nicht leisten. Aber ganz grundsätzlich denke ich, das sollte halt einfach die Regel sein und da sollte drauf geachtet werden. Und zu deiner Frage, welche Materialien oder wie man das langlebig herstellen kann, es ist wirklich so, dass man da auf die Qualität von Fasern zum Beispiel achten kann. Also ich gebe mal ein Beispiel mit Baumwolle. In so einer Fruchtkapsel, die sicherlich jeder kennt, so ein Watteknäuel, so sieht das ein bisschen aus. Wenn man da so ein bisschen dran zupft, dann sind da ganz unterschiedlich lange Fasern drin. Und die langen Fasern, davon gibt es weniger. Das sind immer die besten Fasern und die kürzeren Fasern, die können eben so kurz sein, dass man sie vielleicht dann auch gar nicht mehr verzwirbeln kann. Also wichtig ist immer, dass man sie so ineinander verdrehen kann, um ein Garn herzustellen. Und die können dann aber wiederum vielleicht weiterverwendet werden zu Zellulose. Aber also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich möchte ein hochwertiges Produkt herstellen, dann würde ich eher längere Stapel nehmen, um dadurch natürlich auch feinere Garne herstellen zu können, glattere Garne herstellen zu können. Es gibt auch zum Beispiel noch Verfahren, da senkt man dann die Oberfläche von den Garnen oder von den textilen Flächen etwas ab. Also wenn man sich vorstellt, man verzwirbelt Fasern miteinander, dann sind die Enden ja vielleicht auch immer so ein bisschen abstehend. Und da gäbe es zum Beispiel auch noch, bevor ich Chemikalien einsetze, ein Verfahren, wo man diese Enden etwas abklemmt oder abbrennt. Dann ist die Oberfläche auch glatter. Es gibt zum Beispiel dann auch ein Verfahren, das nennt sich Mercerisieren. Da kann man die Baumwolle dann, wird etwas aufquellen gelassen. Da ist die Oberfläche dann glatter, es wird alles ein bisschen fester und dicker. Da ist das die Chemikalie dann aber in der Faser. Natürlich gibt es dann einen Rest, aber das macht die Faser wirklich schön glatt und auch langlebig. Und also das ist einfach das, was ich mir so sehr wünschen würde, dass alle, die Bekleidung herstellen oder auch Materialien herstellen, dass die in diesem gesetzlichen Rahmen agieren müssen, das Material, die Faser, die Ressourcen, die sie verwenden, so verantwortungsbewusst zu nehmen und nicht zu schauen, wie kann ich einen Baumwollstoff herstellen mit möglichst wenig Baumwolle. Dass ein Kunde aber immer noch in das Etikett guckt und sieht, 100% Baumwolle, weißes T-Shirt, kostet nur 2,99, passt. Und dann kann ich es aber noch nicht einmal waschen.
Aber meistens ist es ja Polyester und nicht Baumwolle, ne? Also eigentlich hat man ja
Ja.
unheimlich viel, also wenig Baumwolle so im Fast-Fashion-Bereich, glaube ich, ne?
Ja, beziehungsweise halt auch viele Mischungen, ne? Weil dann werden kurze Stapel verwendet. Baumwolle ist natürlich eine beliebte Faser und dann wird das oft noch gemischt mit Polyester, also mir, oder auch gerade Wolle, mir tut das wirklich immer weh, das zu sehen, wenn das gemischt ist, weil das macht es natürlich dann nochmal schwieriger, wenn man überlegt, ins Recyceln zu gehen oder eine Kreislauffähigkeit da überhaupt was zu machen. Ja.
Gibt es denn gewisse Zertifizierungen oder Labels, woran man sich als Verbraucher orientieren kann? Wo du sagst, hey, das ist, also wie Ökotex oder so, oder ich weiß nicht, ob es auch Blauen Engel bei Kleidung gibt, aber sowas.
Ja, also Ökotex ist noch ein bisschen eine strengere Richtlinie als REACH. Das ist vielleicht aber auch dann für den Verbraucher, für die Verbraucherin sichtbar gemacht, dass wirklich auf Chemikalien getestet wurde. Man verlässt sich da nicht auf die Stichproben. Ganz grundsätzlich, also mir ist nicht bekannt, dass es sowas für Qualität gibt. Es gibt für Bio oder Öko gibt es ja einige Siegel, aber ehrlich gesagt, es gibt so viele Siegel und ich habe mittlerweile auch es gibt ein Siegel, was ich eigentlich auch sehr gerne mag, was sehr transparent, also was auch versucht, da gab es auch schon Skandale, weil einfach das nicht ganz so funktioniert hat, wie es sollte, aber die nach ökologischen und sozialen Standards einfach ihre Baumwolle anbauen, also wirklich so versuchen, ganzheitlich das zu machen. Leider ist das kein Garant für Qualität. Und das ist wirklich, das ist ziemlich ärgerlich, weil ich habe das schon oft mitgekriegt, dass Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, sie möchten ihr Kaufverhalten ändern. Sie sind jetzt zu einem regionalen Label gegangen. Die haben einen kleinen Laden. Die haben nur zertifizierte Kleidungsstücke und trotzdem, also sie haben mehr Geld ausgegeben dafür und dann ja, waschen sie das T-Shirt oder die Bluse, das Hemd einmal und die Qualität ist einfach nicht gut. Und das liegt einfach daran. Also natürlich ist es dann unter ethisch-ökologischen Bedingungen hergestellte Baumwolle, aber es ist trotzdem Stoff, den man oder ein Teil, das man eigentlich wegschmeißen
Hat
kann.
also das Problem, dass das Ökobewusstsein und das Thema Nachhaltigkeit noch nicht Hand in Hand geht, sozusagen. Also auf der einen Seite hast du dann sozusagen Kleidung, wo drauf geachtet wird, dass keine Chemikalien, keine Pestizide, keine Azofarbstoffe. Aber leider haben die dann wahrscheinlich nicht dran gedacht, Mensch, man müsste auch noch investieren in, dass die Garne gut gedreht sind oder was weiß ich. Also diese Zusammenarbeit ist sozusagen noch, ja, funktioniert noch nicht wirklich.
Genau, also das Bewusstsein ist, das fehlt einfach ganz oft, weil es ist auch so, jeder und jede kann Kleidung auf den Markt bringen. Also es gibt hier keine Beschränkung, außer jetzt eben REACH und Materialkennzeichnung. Das kann man immer abgeben an die Hersteller. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt auf den Markt bringen möchte, dann kann ich in China nach einer Fabrik suchen und kann mir das dann auch bescheinigen lassen von der Fabrik vor Ort, dass sie eben darauf achten werden, dass sie die Chemikaliengrenzwerte unterschreiten und dass sie auf jeden Fall auch die Materialkennzeichnung regelkonform einhalten. Und sollte es da dann eben Abweichungen geben, dann könnten die wiederum verantwortlich gemacht werden. Aber das ist, ansonsten gibt es eben keine Beschränkungen. Also ich muss mich gar nicht mit Bekleidung auskennen. Ja.
Gibt es neben diesen sozialen Aspekten, die man noch relativ leicht wahrscheinlich als Verbraucherin rausfinden kann, gibt es für Verbraucherin eine Möglichkeit zu wissen, was jetzt genau diese Qualität bringt? Nicht nur im Sinne von, was sich zum Beispiel angenehm anfühlt, man, das kann man im Zweifel noch probieren und wird man wahrscheinlich auch, aber wie viel Waschgänge zum Beispiel so eine Wäsche, so ein Wäschestück aushält und ja, da reden wir wahrscheinlich eben nicht von einmal, zweimal oder zehnmal, sondern eben vielleicht 50 oder 100 Mal, dass das aber so eine Lebenszeit von 50, von vielleicht 5 bis 10 Jahren rankommt. Wie kann man das vielleicht auch per Label erkennbar machen? Gibt es da vielleicht auch schon Möglichkeiten, sowas sich selbst so ein bisschen anzuschauen?
Also ein Label ist mir jetzt nicht bekannt, aber es ist innerhalb der EU ja so, dass man bis 2 Jahre Produkte, die defekt sind, innerhalb dieser Zeit kann man reklamieren. Das ist natürlich auch, also da macht sich's ja Industrie, Politik einfach, ne? Weil wer macht das schon, wenn ich 3 € oder meinetwegen 5 € für ein T-Shirt ausgegeben habe und nach 5 Wochen ist das Ding kaputt? Dann mache ich mir nicht noch den Aufwand, das vielleicht noch zu fotografieren, eine E-Mail zu schreiben, um dann noch darauf zu warten, eine Antwort zu bekommen. Aber das wäre eigentlich genau der Weg. Also, und das ist auch das, wo Unternehmen dann am ehesten reagieren, weil also Retouren, das ist der Super-GAU für Unternehmen. Da haben sie wirklich viel mit zu tun, Reklamationen, da müssen wieder Leute beschäftigt werden, Arbeitskraft in Deutschland ist teuer, Produkte sind nur so günstig, weil im Ausland viel günstiger produziert werden kann. Das heißt, alles, was hier vor Ort in Deutschland passiert, ist einfach sehr teuer. Und wir als EinzelkundInnen können wirklich das Textil, wenn es innerhalb der 2 Jahre kaputt geht oder also sagen wir mal nach 5-mal Waschen, sieht das schon so unansehnlich aus, dass ich es nicht mehr anziehen kann, dann kann ich nur raten, das zu reklamieren. Immer auch darauf hinweisen und natürlich das auch einhalten, dass die Waschanleitung korrekt angewendet wurde. Auch da kann ich sagen, in den allermeisten Fällen ist es 30 Grad Schonwäsche und zwar egal, was für ein Produkt. Also das ist so industriedeckend, glaube ich, so der Standard, weil man einfach nicht mehr genau weiß. Also es wird alles so schnell produziert, selbst wenn das Material an sich, also sagen wir, die Faser ist gut, das Garn wurde gut produziert, die textile Fläche, also der Stoff wurde gut produziert, ist hochwertig. Und das T-Shirt an sich wurde aber so schnell hergestellt, dass zum Beispiel, also es werden ganz viele Lagen übereinander gelegt von dem Stoff, bevor zugeschnitten wird. Und eigentlich muss der Stoff erstmal 24 bis 48 Stunden ruhen, weil es ein Strick, das ist elastisch und auf den Rollen gibt es unterschiedliche Zugkräfte. Das muss erstmal alles wieder in den gleichen Zustand kommen, bevor zugeschnitten wird. Und da kann es dann passieren, dass dann, wenn einfach nicht gewartet wird, sondern gleich zugeschnitten wird, dass da die Zugkräfte das T-Shirt dann nach dem ersten Waschen verziehen. Das ist dann der Effekt, dass man die Seitennaht auf einmal vorne am Bauchnabel sitzen hat und sich das T-Shirt einmal um einen rum dreht. Auch da, da gibt es zwar auch gesetzliche Vorgaben, bis wie viel Grad sich das drehen darf, aber das ist nicht so viel. Also das, was ich auf dem Markt sehe, ist weitaus mehr. Und ich würde das immer reklamieren.
Jetzt weiß ich endlich, wo die schiefen T-Shirts herkommen.
Ja. Genau. Also ich kann nur empfehlen, auch auf die Pflegeetiketten zu gucken. Manchmal stehen dann schon so Angaben da, da sollte man wirklich skeptisch werden. Nach der Wäsche in Form ziehen. Na, das ist so auch ein Klassiker, ne? Einmal habe ich auch sowas gelesen, Pilling ist ein Designeffekt, der gewünscht ist und kein Retourengrund. Also ich glaube, das ist heutzutage rechtlich nicht mehr erlaubt, aber vor ein paar Jahren, also ich meine, sowas rutscht halt auch immer mal durch, ne? Aber ich kann nur empfehlen, da auf die Pflegeanleitung zu gucken. Und bei 100% Baumwolle, wenn das jetzt nicht ein bedrucktes T-Shirt ist oder vielleicht eine Jacke oder irgendwas, wo noch Zwischenlagen sind, die man gar nicht sieht. Und wenn da bei einem 100% Baumwoll-T-Shirt 30 Grad Schonwäsche draufsteht, dann würde ich mich sehr wundern, wenn das sich nicht verzieht nach der Wäsche. Ja.
Obwohl ja eigentlich man bei Retouren ja so ist, dass man ja ganz oft das ja kostenlos zurückschicken kann, ne? Erstaunlich
Genau.
halt, dass es trotzdem so teuer dann für die Unternehmen ist. Also die kalkulieren das dann scheinbar irgendwie ein.
Genau, also die Preise, die sind immer einkalkuliert und also ich kann euch auch sagen, die Fragen, die wir uns bei Kollektionsentwicklung immer als erstes gestellt haben, war nicht, was passiert gerade in Mailand oder in New York oder London, sondern wie teuer bzw. wie billig müssen wir das Produkt machen, dass der Kunde, die Kundin es nicht zurückschickt. Also das ist wirklich, es
Ja,
muss,
okay, ja. Macht
ne?
Sinn. Ja, macht
Ja.
Sinn. Ja, okay. Und du hast ja vor uns gesagt, Recycling ist, also das Recyceln von Stoffen oder Kleidung ist nicht so einfach. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was ist daran schwierig?
Genau, also es ist die Qualität einfach, die dann hergestellt wird wieder. Also wenn ich jetzt mal auf Polyester eingehe, das ist ja erstmal vermeintlich, also einfach vielleicht. Wenn ich 100% Polyester habe, dann mache ich einfach wieder 100% Polyester draus, weil ich kann das einschmelzen. Aber also erstens mal ist Polyester auch nicht gleich Polyester. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Nudeln. Es gibt Funktionskleidung, die wirklich auch sehr gut ist, die im Prinzip die Eigenschaften von Wolle vielleicht imitiert. Aber also da ist zum Beispiel dann Polymer ist dann gedreht oder das Monofilament ist dann so gedreht, dass im Prinzip auch Luft von außen reinkommt und der Schweiß nach außen transportiert werden kann. Also das heißt, man fühlt sich dann nicht so, als würde man eine Plastiktüte tragen. Oder Heattech ist zum Beispiel auch sowas, da kann man sich so ein Polyester-Monofilament vielleicht wie so eine Macaroni vorstellen. Also das heißt, es ist innen hohl und da wird dann die Körperwärme eingeschlossen. Das heißt, es gibt dann auch so ein bisschen warm. Und wenn ich jetzt natürlich diese Kleidungsstücke auch wiederum recycle, die Filamente einschmelze, die Polymere werden ja immer kürzer. Das heißt, es wird auch immer schwieriger, wieder so eine Qualität herzustellen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch eher so ein Plastiktüten-Spaghetti-Polyester herstelle, also und mich dann einfach wie in einer Plastiktüte fühle, wenn ich das trage, das wird halt immer größer, die Wahrscheinlichkeit. Und dann ist es auch noch so, man braucht eben wirklich dann sehr, sehr reines PET auch. Also da wird ja auch mit PET-Flaschen oft Werbung gemacht. Und da muss man sich auch überlegen, also PET-Flaschen haben nicht die gleichen Bedingungen, zum Beispiel wie ein Textil. Also es muss hautfreundlich sein, ne? Am besten atmungsaktiv. Ich muss es gerne tragen. Und die PET-Flaschen, die werden dann aber trotzdem für Textilien verwendet und dann fehlen diese recycelbaren Flaschen aber wiederum für Flaschen. Also es würde mehr Sinn machen, die Flaschen eher zu recyceln und nicht die Flaschen für Textilien zu verwenden. Ja, also besser ist es von vornherein einfach hochwertige Materialien, Stoffe herzustellen, Produkte herzustellen, die dann leicht, also Abfallpyramide Teil 2, in den Reuse gehen können. die vielleicht auch umgenäht werden können, aber nicht die komplett auseinandergenommen werden müssen, um dann auch aufgelöst werden zu müssen oder sonst wie auseinanderklamüsert zu werden. Ich habe da noch einen Gedanken gerade, was zum Beispiel auch das Dilemma ganz gut darstellt. Und zwar es sind das die Kombinationen zwischen Elastan und Baumwolle. Es gibt, also sieht man auch auf dem Etikett nicht, da steht dann zum Beispiel auch, sagen wir, 97% Baumwolle, 3% Elastan. Und bei dem einen T-Shirt ist es zum Beispiel so, wenn man da ganz doll dran zieht, würde man den Elastanfaden sehen. Das heißt, es glänzt so ein bisschen. Und bei dem anderen T-Shirt, da ist der Elastanfaden dann eingebettet in das Baumwollgarn. Das nennt sich Corspan. Das heißt, ich würde den Elastanfaden, wenn ich jetzt an dem T-Shirt sehe, ziehe, gar nicht sehen. Und dieser Elastanfaden, der ist viel, also resistenter. Man kann dieses T-Shirt besser waschen, es ist langlebiger, aber es ist auch schwerer zu recyceln, weil einfach der Elastanfaden nicht einfach rausgelöst werden kann. Und da würde ich als Bekleidungsingenieurin jetzt sagen, ich ziehe auf jeden Fall ein Corspangarn vor, was schwerer wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Aber dafür habe ich einen Stoff, den ich eventuell sogar noch mal durch Reuse anders einsetzen kann, weil es einfach, also die Elastizität, die bleibt einfach lange erhalten. Die Form, die bleibt erhalten. Und wenn der Elastanfaden einfach nur so reingewebt ist, macht das Ganze vielleicht dann kreislauffähig. Aber es ist einfach auch nicht so langlebig, weil die Form, die verliert sich leicht. Man wäscht es vielleicht einmal zu heiß und dann gucken schon so kleine Elastanfäden überall raus.
Aber
Genau, also.
bei reiner Baumwolle ist es schon möglich. Also wenn man jetzt so wirklich 100% Baumwolle hat, ist das erstens langlebiger, aber auch recycelbar.
Genau, also auch da ist es wieder so im Bekleidungsbereich. Also meistens aktuell werden halt viel feine Garne gewünscht, ne? Und Baumwolle als Naturfaser ist von sich aus jetzt auch nicht so fein wie vielleicht Chemiefasern, aber das, was ich vorhin gesagt habe mit den langen Stapeln, können ziemlich glatte, weiche Garne, also gute Baumwollgarne, die fühlen sich oder Stoffe fühlen sich fast an wie Seide, finde ich. Also es ist unglaublich toll. Ich habe noch ein T-Shirt, habe ich mir vor 20 Jahren gekauft und ich gehe davon aus, dass es Langstapelbaumwolle ist. Das T-Shirt, das verschwindet in meiner Hand. Das ist so weich. Ich liebe das bis heute. Und aber auch wenn ich das jetzt recyceln würde, auch dann diese Garne, das muss ja irgendwie aufgelöst werden. Also man hat immer irgendwie einen leichten Verlust und das, also an Qualität oder es werden dann dickere Garne wiederum hergestellt. Natürlich, die könnte man vielleicht für Jeans einsetzen. Aber es ist halt einfach, es ist sehr schwer aus einem bestehenden Stoff oder aus einem bestehenden Garn ein ähnlich wertiges Produkt wiederherzustellen.
Also ist es eher so, dass man auf Langlebigkeit gehen sollte, statt auf
Ja.
Recycling.
Ja.
Jetzt, also langsam erschließt sich mir, warum es tatsächlich ein Ingenieurstudium braucht. Und man denkt eigentlich so selten nach, wo eigentlich Klamotten herkommen und warum die funktionieren. Denn mein, die halten wahnsinnig viel Alltagsstress aus und gerade eine Hose, da hofft man auch nicht, dass die irgendwie auf der Straße irgendwie so random platzt. Die hält ja auch, wie das eigentlich gekommen ist. Und ja, ich glaube, die Wertschätzung dessen, was im Hintergrund passiert, hoffe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei den Zuhörenden steigt dadurch. Und eine technische Frage, bevor ich vielleicht oder du, Lisa, noch ein paar Zeitgeistfragen habe, ist das, was du am Anfang mitgesagt hast, mit den körperrealen Schnitten bei White Clothing. Kommen die KundInnen dann zu dir und ihr passt das direkt an oder gibt es da wirklich so ganz spezielle Muster, die nochmal anders sind als das, was sozusagen in der Corporate-Welt gemacht wird, was dann eben passgerecht für eine spezielle Person ist? Wie geht ihr da sozusagen praktisch vor? Wie gehst du da praktisch vor?
Also ich arbeite mit den körperrealen Büsten von Size Germany. Die sind über Körperscans hergestellt. Das heißt, da hat man viele Personen gescannt und hat da eine Auswertung gemacht, wie so die Volumenverteilung der Deutschen ist. Das gibt es zum Beispiel bei Frauen von, ich glaube, angefangen Größe 34 bis, ich meine, 54. Meine Schnitte, die haben eine Basisgröße von 42. Also ich überprüfe den Schnitt erstmal an der Größe 42, an der Büste, aber dann auch an realen Personen und gradiere das dann. Also ich bringe das in andere Größen nach oben und nach unten und überprüfe das dann nochmal in Größe 50 an der Büste und dann aber auch wiederum an realen Personen. Um sicherzustellen, dass es wirklich auch bequem ist. Und mit Körperreal meine ich einfach, also damit möchte ich mich abgrenzen von dem, was auf dem Markt, was ich auf dem Markt sehe, nämlich zweidimensionale Schnitte. Also gerade wenn es in große Größen geht, da sehe ich einfach ganz oft einfach Zweidimensionalität. Und ich meine, wir haben schon vielleicht in der Größe 36 keinen zweidimensionalen Körper, aber da lässt sich ein Kleidungsstück vielleicht noch eher um den Körper bringen in der Zweidimensionalität als in der Größe 50 bei Damen jetzt zum Beispiel. Und was ich auch, also was ich halt, was mir wichtig ist zu sagen, ist, es liegt nie an dem Körper. Also alle, die hier zuhören, die können wirklich davon ausgehen, dass in der Industrie einfach geschlampt wurde. Na, da kennt sich kaum noch jemand aus mit Passform. Die Passform werden auch selten über eine Größe 40 überhaupt überprüft. Dabei ist das der deutsche Durchschnitt, also 40, 42. Und wir haben natürlich auch alle unterschiedliche Körper. Das wird auch immer wichtiger, also das auch vielleicht zu betonen. Trotzdem ist es so, in der Regel haben wir zwei Arme und zwei Beine, wenn wir Glück haben, die links und rechts runterhängen. Und es ist auch so, wenn ich die Schnitte, die ich mache, oder auch wenn ich gute Passformen mir anschaue, dann ist das größenübergreifend gut. Also ich habe vor kurzem einen Versuch gemacht mit einem Mantel, Größe 36. Und habe den Frauen zwischen Konfektionsgröße 34 und 42 anprobiert. Alter, ich würde sagen, zwischen Mitte 20 und vielleicht Mitte 50. Und es sah an allen gut aus. Und das ist einfach das, also das ist mein Ziel, Schnitte zu machen, die an möglichst vielen Körpern gut aussehen und sich gut anfühlen. Genau. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet.
Absolut. Und du hast ein bisschen ja auch schon so in Richtung, welche Kundin vielleicht am tendenziell ehesten bereit sind, dafür was zu investieren. Aber vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung nochmal sagen, ob es da eine bestimmte Zielgruppe auch gibt, beziehungsweise wo du merkst, dass dieser Wunsch da ist, dass eben nicht Fast, sondern Fair Fashion tatsächlich das ist, was eben für KundInnen nachhaltigkeitstechnisch eine Rolle spielt. Also kurz gesagt, gibt es eine bestimmte Gruppe, die vor allem zu dir kommt, alters- und vielleicht auch geschlechtsspezifisch?
Also im Moment sind es eben vor allem kleine, auch Startups, wie ich vielleicht, die sich gerade auf den Weg machen, alternative Mode anzubieten, weil sie halt selbst auch nichts mehr auf dem Markt finden. Es sind in der Regel Frauen. Männer sind häufig eher als Einzel Kunden dann, also die wirklich für sich, die kommen, die keine Lust haben, vielleicht jetzt auch in Läden zu gehen, die einfach mal einen Schnitt für ein Hemd haben wollen, dass sie sich dann einfach immer irgendwo nähen lassen können. Und genau, ansonsten für große Unternehmen bin ich aktuell noch so ein bisschen unter der Oberfläche, weil ich an dem Passform-Portfolio noch arbeite. Also ich möchte einfach meine Passform anfassbar und erlebbar machen von T-Shirt bis Blazer. Also das heißt, ich möchte eben die Passform auch umsetzen als Muster, die Unternehmen sich dann ausleihen können für ihre internen Anproben, um zu sehen, passen die Schnitte schon auf ihre Zielgruppe. Also ich habe ja gesagt, dass ich mit Size Germany arbeite. Das ist ein Durchschnitt von uns Deutschen. Aber natürlich gibt es auch Unternehmen, die schon sehr genau wissen, wie ihre Zielkundinnen aussehen. Also die haben dann, könnten zum Beispiel sagen, unsere Kundinnen, die sind etwas größer. Bitte mach mal Ärmel und Hosenbeine noch 5 bis 10 Zentimeter länger. Oder sie könnten dann zum Beispiel auch sagen, also von der Passform, Länge und so ist das alles gut, aber wir hätten gerne den Ausschnitt noch etwas tiefer, wir hätten gerne den Kragen anders, die Kapuze etwas länger. Ja, also das sind dann so die Details, die angepasst werden können. Genau, und das Gute, wie gesagt, ist, dass das einfach schon überprüft bis in große Größen ist und das unterscheidet mich. Oder unterscheidet White Pattern einfach von dem, was es im Moment so, was in der Industrie gemacht wird.
Und was meinst du, wie man die Außenkommunikation so hinbekommt, dass die Menschen darauf wieder mehr Wert legen? Weil im Moment ist es ja halt Trend, dass man sich sozusagen jedes Wochenende ein neues T-Shirt kauft. Also Fast Fashion ist ja, also man sieht ja überall auch die Werbung, Shein und Temu und was weiß ich. Und dann gibt es ja die Influencer, die dann auch noch dafür Werbung machen. Und damit werden ja die jungen Menschen irgendwie eingefangen, ohne sich damit irgendwie tiefer zu beschäftigen. Und das wird ja halt immer mehr angeheizt, auch von den Unternehmen. Wie meinst du, gibt es da Potenzial, dass man da ein Bewusstsein schaffen kann?
Also ich finde schon, also ich bin auch Modedesignerin. Vor meinem Studium zur Bekleidungsingenieurin habe ich auch eine Ausbildung zur Modedesignerin gemacht. Und eine der ersten Fragen, mit der ich mich beschäftigen musste, war, was ist Mode? Na, und Mode ist unser eigener Ausdruck, also unserer Persönlichkeit. Mode ist Identität. Und ich denke, wenn wir uns das ganz bewusst machen. Also das, was ich trage, mit dem drücke ich aus, wer ich bin. Möchte ich mit Shein meine Persönlichkeit ausdrücken? Na, also so, ich glaube, das ist eine Idee, wie ich glaube, wie man das vielleicht sich auch ein bisschen bewusst machen kann. Vielleicht jetzt nicht in einer jüngeren Zielgruppe, aber je älter wir werden und je mehr wir uns auch ja, mit solchen Fragen auseinandersetzen, was kaufe ich? Also ich hatte vorhin gesagt, wir waren mit Greenpeace hier auf dem Alexanderplatz bei einer Aktion um über Shein und
Heidelberg-Tour,
Temu.
ne?
Ja, genau, ja. Das war wirklich super und da war auch zum Beispiel eine Mutter, die gesagt hat, also sie bestellt für sich bei Shein, aber also sie war mit einem kleinen Kind unterwegs, aber für ihr Kind würde sie das niemals machen. Und das ist, ja, das ist schade. Also das wäre mein Ziel, einfach so uns selbst die Wertschätzung zu geben. Ne? Also ich möchte doch vielleicht auch für mich einfach etwas Schönes tragen, also was ich den ganzen Tag an meiner Haut habe. Und es gibt zum Beispiel auch vom Hot or Cool Institut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gab es so einen Report, 2022 ist der rausgekommen, in dem sie das mal ausgerechnet haben, wie viele Kleidungsstücke wir global, also es war so ein bisschen ein utopischer Gedanke, was dürfte jeder Mensch an Kleidung kaufen im Jahr, damit wir 1,5 Grad nicht überschreiten. Und da ist praktisch die Zahl von 5 Kleidungsstücken rausgekommen. Und wenn ich mir jetzt überlege, es sind 5 Kleidungsstücke im Vergleich zu den 60 Kleidungsstücken, die jeder und jede Deutsche im Durchschnitt nur konsumiert. Und das ist auch eine Zahl, die ist schon 10 Jahre alt. Also ich glaube, das ist mittlerweile weitaus mehr. Also das kann man auch sehen an den Statistiken. Die Ausgaben, die sind auf jeden Fall wieder vor Corona-Niveau und auch die Umsätze, des Einzelhandels im Bekleidungsbereich sind auf jeden Fall wieder vor Corona-Niveau. Das heißt, die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist auf jeden Fall da. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 5 Kleidungsstücke, die ich mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, kaufen kann, möchte ich dann Shein tragen? Oder möchte ich lieber etwas tragen, was ich im Laden sehe, wo ich reingegriffen habe und gedacht habe, so, boah, das ist so weich. Also weich ist einfach meins. Ja, und das fasst sich so schön an, es fühlt sich gut auf der Haut an, die Farbe ist toll, ich fühle mich damit einfach gut. Und davon 5 Kleidungsstücke. Ja, oder möchte ich, meine, wenn Shein mein Ding ist, okay, aber 5 Kleidungsstücke.
Na
Ne?
gut, an solchen, naja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also ja, ich verstehe, was du meinst mit diesem Gefühl und wie präsentiere ich mich und ne, ist in der Masse immer ein bisschen problematisch, auf sowas zu setzen, finde ich. Deswegen war ja bei dieser Kleiderberg-Tour, ich war ja auch mit dabei, ging es ja auch um dieses Anti-Fast-Fashion-Gesetz. Das heißt, Greenpeace geht ja so weit, dass man sagt, okay, wir wollen sozusagen auch, dass auch politisch darauf eingewirkt wird, dass sozusagen Kleidung, die eben einfach die Umwelt schadet, die halt nicht recycelt werden kann, die nicht langlebig ist, auch höher besteuert wird, ne? Damit man sozusagen preisregelt den Markt. Das ist ja dann sozusagen noch mal ein bisschen härter als nur über das, wie sehe ich mich selber, ne?
Absolut. Also das über der individuellen Kaufentscheidung ganz, ganz klar. Also
Ja.
es muss von außen ganz klar einen gesetzlichen Rahmen geben. Da kann ich jetzt noch mal auf die beiden DIN-Normen verweisen.
Ja.
Ja, die und die gibt's ja, ne? Die müssten nur gesetzlich verankert werden. Es wird ja im Moment auch ganz viel von EPR geredet, also der Extended Producer Responsibility und das ist auch, also wenn man sich anschaut, wer da involviert ist oft, also ich sehe keine Person, die sich wirklich mit Bekleidung auskennt. Das ist oft gut gemeint, ne? Und oft geht es einfach dann wieder um Recycling und wie man Produkte kreislauffähig machen kann. Aber das hatte ich ja jetzt auch an unterschiedlichen Beispielen schon gesagt, dass manchmal auch diese Entscheidungen vielleicht kontraproduktiv sind und vielleicht eher auch eine Ressourcenverschwendung nochmal nach sich zieht. Ja.
Dann kommen wir so langsam Richtung Ende, schon ein Stündchen am Schnacken. Und jetzt haben wir quasi viel über die Details des eigentlichen Designs, des eigentlichen, der Chemie, der mit Materialien, also sozusagen deines Jobs geredet und wie wir eventuell Menschen dazu bringen können, nachhaltiger zu sein und sich diesen, naja, durch Influencer so ein bisschen immer gepushten Trends zu entziehen. Also wahrscheinlich braucht es auch InfluencerInnen von unserer Seite, um dann Nachhaltigkeit stärker zu pushen und offensichtlich kommen sie noch nicht so ganz durch. Aber alles ist so ein bisschen unter dem Gesamtaspekt von einer Zukunftsfähigkeit ja zu betrachten. Das ist ja auch unsere Motivation hier, den Podcast zu machen. Das ist deine Motivation, die Firma gegründet zu haben. Was hast du für Zukunftsaussichten, die du nicht nur jetzt vielleicht deinen KundInnen mitgibst, um dein Business nachhaltig zu machen, sondern für dich persönlich? Was hast du vielleicht für eine positive Zukunftsvision uns am Ende noch mitzugeben? Aber was sind vielleicht auch deine Ängste? Das ist eine sehr breit gefasste Frage, aber im allgemeinen politischen Kontext eine, die wir uns, glaube ich, nicht verkneifen können.
Ja, also, und die Frage fällt mir sehr schwer zu beantworten, oder sagen wir, es fällt mir schwer, sie positiv zu beantworten, weil einfach die Lage nicht nur aktuell, sondern wirklich schon sehr lange einfach bedenklich ist. Also, ich glaube, die erste Zukunftsprognose, was jetzt so den Klimawandel angeht, habe ich bewusst mit 9 oder so, das war so 1987 mitbekommen, da ging es ums Jahr 2025, wie die Welt aussehen wird, wenn wir nicht was ändern. Das Jahr ist jetzt fast vorbei und ja, CO2-Ausstoß wächst, steigt weiter. Wasserverbrauch, Verschmutzung ist enorm. Letzte Woche kam ein Report von der UN raus, der den Bankrott der Wasserversorgung ja, dargestellt hat und also keine Krise mehr, sondern Bankrotterklärung. Also das sind alles Dinge, die ja mich jetzt nicht auf der einen Seite positiv stimmen, auf der anderen Seite denke ich, sind wir wirklich jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir es vielleicht als viele Einzelpersonen schaffen, uns zu solidarisieren, und darauf hoffe ich ganz stark. Ähnlich wie mit dem Fleischkonsum. Also das ist immer so meine Motivation. Ich habe in den 90ern aufgehört, Fleisch zu essen und wurde von allen Seiten belächelt. Also, und auch das, was es damals an Alternativen gab, das war, waren nicht wirklich Alternativen, aber trotzdem. Also ich meine, ich ernähre mich lecker, das ist so mein Motto immer. Und trotz allen, also allen, die mich belächelt haben, es sind so viele unsichtbare Verbündete. Wenn ich mittlerweile in den Supermarkt gehe, das ist bei euch bestimmt nicht anders, die Regale sind voll von Ersatzprodukten. Und zwar von großen Marken, die eigentlich spezialisiert sind auf Fleisch. Das heißt, es gibt eine Wahnsinnsmasse da draußen und wir können das mit unseren Kaufentscheidungen beziehungsweise Entscheidungen, etwas nicht zu kaufen, können wir sowas erreichen. Und das ist vielleicht so mein positives. Wir, jeder Einzelne von uns, ich möchte das nicht auf uns abwälzen. Das ist wirklich die Aufgabe der PolitikerInnen, da einen klaren gesetzlichen Rahmen zu setzen. Aber wenn die das nicht schaffen, dann schaffen wir das bestimmt zusammen, wie mit dem Konsum von Fleisch.
Ja, wir haben schwierige Zeiten und klar, die Trends gehen jetzt auch irgendwie gerade in eine ganz verkehrte Richtung. Aber auch ich denke, man muss doch dranbleiben und gucken, was man in seinem Wirkkreis machen kann. Und ich finde halt eben die Idee, sich mit diesem Thema auch Schnitte und sowas mal intensiver zu beschäftigen, das ist halt auch für mich neu. Und ich glaube halt, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, was Lesch sagt, na, jeder Tropfen Wasser, den wir einsparen, also jedes kleine Puzzleteilchen, was wir da zusammenlegen, das wird irgendwann ein Ganzes ergeben. Und ich glaube, dass jeder halt einfach eine Möglichkeit hat, zu einer positiven Zukunft beizutragen. Und deswegen fand ich das jetzt sehr spannend. Ich hoffe auch, dass viele Hörer da was mitgenommen haben und mal drüber nachdenken. Also es war auf jeden Fall mal eine andere Sichtweise auf Kleidung, weil ich bin natürlich immer fixiert eher auf die Chemikalien gewesen, aber auf Schnitte, das ist halt eben auch mal, ja, auch mal zu bedenken. Und man ist jetzt nicht mehr so depressiv, wenn Kleidung nicht mehr passt, weil du meinst ja, ne?
Genau, also
Mit
das ist ganz,
Absicht.
ganz wichtig. Ja, beziehungsweise Unwissenheit ist einfach, also es ist noch schlimmer, es ist nicht Absicht, es ist einfach egal.
Ja,
Ne?
leider.
Ja.
Und wir reden zu wenig drüber, wie bei vielen anderen Sachen, wir thematisieren es zu wenig. Dann würde
Ja.
ich sagen, Lisa, vielen Dank für die Mitmoderation. Anke, dir vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für die Insights. Und ich würde sagen, wir bleiben mit deinen letzten Worten, die ich nur zurückgeben kann und erwidern kann. Irgendwo doch hoffnungsfroh, auch wenn der Optimismus vielleicht ein bisschen fehlt, und ab sofort kaufen wir anders ein.
Bewusster, ja.
Bewusster. Vielen Dank.
Vielen Dank, Anke.
Ja, vielen Dank euch beiden.